Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Heute habe ich einen Gast für Sie eingeladen, der seit mehr als einem Jahrzehnt nichts anderes tut, als Beiräte und Aufsichtsräte an Unternehmen zu vermitteln. Ich spreche von und mit Herrn Dr. Weigel von Board Experts. Ich bringe heute für Sie in Erfahrung, wie Sie von seiner Expertise aus der Besetzung von mehreren hundert Beirats- und Aufsichtsratspositionen profitieren können und wie Sie sich für ein solches Mandat positionieren sollten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weigel.
Vielen herzlichen Dank, Herr Roth.
Wie kommt es zu dieser ganz speziellen Positionierung Ihrerseits, dadurch, dass ich sagen kann, viele Headhunter, können wir auch später nochmal drüber sprechen, meiden ja auch oftmals die Aufsichtsrats- und Beiratsbesetzungen und Sie gelten sozusagen als Unicorn in unserer Branche. Gehen Sie gerne mal darauf ein. Also das heißt nicht, dass ich das nicht gerne mache, ja, ich habe das als Leidenschaftsthema auch, aber gehen Sie mal gerne darauf ein.
Ich habe viele Jahre als Geschäftsführer für zwei Private-Equity-Gesellschaften gearbeitet. Und wir hatten natürlich immer die Zielsetzung, unsere Unternehmensbeteiligungen nach einigen Jahren weiter zu verkaufen. Und für die Unterstützung der Geschäftsführung auf der einen Seite in den Portfoliounternehmen und für uns als Gesellschafter auf der anderen Seite war es immer die Zielsetzung, in jedem Unternehmen einen Beirat zu installieren. Und da immer die passenden Personen zu finden, war eine gewisse Herausforderung. Und das wurde immer dann kompliziert, wenn uns zu einem Portfoliounternehmen geeignete Personen in unserem Netzwerk nicht vorhanden waren. Und wir merkten dann, dass die klassischen Personalberater, die wir versucht haben, dann in diese Prozesse mit einzubinden, relativ wenig Interesse hatten. Und das ging nicht nur uns so, sondern vielen anderen Beteiligungsgesellschaften auch. Und das hat bei mir dann so vor 15 Jahren die Idee ausgelöst, eine solche Vermittlungsplattform selber aufzubauen und mich mit diesem Thema selbstständig zu machen. Und dann habe ich die Geschäftsführung in der Beteiligungsgesellschaft aufgegeben, sehr friedlich, sehr freundschaftlich ausgeschieden, arbeite mit den ehemaligen Kollegen auch heute noch zusammen und habe dann eine kleine GmbH gegründet, die heute Board Experts heißt und die sich ausschließlich mit der Vermittlung von Aufsichtsräten und Beiräten befasst. Und wäre ich am Anfang aufgrund meines beruflichen Werdegangs fast ausschließlich für Private Equity Häuser gearbeitet habe, sind dann im Laufe der Jahre auch Unternehmen, auch Gesellschafter auf mich zugekommen, die mit Private Equity gar nichts zu tun haben. Und die haben mich dann auch mandatiert, sie bei der Besetzung ihres Beirats, ihres Aufsichtsrats auch mit Ideen aus meinem Netzwerk zu unterstützen. Und so mache ich heute 50% meiner Vermittlungen für Private Equity und 50% für Familienunternehmen. Das sind in der Regel Unternehmen, die nicht Aktiengesellschaft sind, die also keinen Aufsichtsrat haben müssen. Aber viele machen das halt inzwischen freiwillig. Und ja, das ist in den letzten Jahren deutlich mehr geworden.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Sie haben es ja auch schon letztlich angekündigt und beziehungsweise auch mit angeteasert. Also die meisten Headhunter meiden die Besetzung dieser Mandate, also dieser Suchmandate. Und vielleicht kann ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder Sie können auch gerne darauf antworten, warum das so ist. Ja, meiner Meinung nach, Sie sagen es, es geht ja hier auch um Aufwand und Aufwand bedeutet für uns die Zeit gegen Geld letztlich auch tauschen als Personenmarken im Headhunting, dass wir ein anderes Mandat vielleicht in der Zeit nicht annehmen können. Und das, was wir tun, bemisst sich ja an Wert und zwar am Jahreszielgehalt, am Jahreszieleinkommen der zu besetzenden Position. Und da sind natürlich Beiräte im Verhältnis zu einem C-Level, der 200.000 bis 300.000 Euro, 500.000 Euro im größeren Mittelstand abwirft, als Referenzrahmen natürlich marginal zu sehen. Und das ist sozusagen der Grund. Viele sehen es aber auch als strategisches Invest, sich näher mit der Firma, sag ich mal, zu beschäftigen. Ich persönlich mache das für Key-Accounts von mir, von denen ich sage, okay, hier macht es Sinn, hier möchte ich mit dabei sein und das mache ich gerne als Leidenschaftsprojekt. Ansonsten würde ich natürlich gerne an den Herrn Dr. Weigel auch verweisen und würden Sie dem Ganzen zustimmen?
Ja, ich würde noch einen Aspekt ergänzen, nein, zwei Aspekte ergänzen. Einmal, es hat sich erst in den letzten Jahren als, sagen wir mal, Markt entwickelt, auch externe Personen in die Suche, in die Findung von Beiräten und Aufsichtsräten als Ideengeber mit einzuschalten. Gerade in Familienunternehmen war es über viele Jahre Usus, dass der Gesellschafter meistens Personen aus seinem unmittelbaren Umfeld in die Beiräte hineingerufen hat. Benutze gerne den Begriff Friends and Family. Da hat man dann den Steuerberater genommen und einen befreundeten Rechtsanwalt und Golffreund und Familie. Und diese Friends and Family Besetzungen, wofür man dann auch keine externe Unterstützung gebraucht hat, die sind auf dem Rückzug. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es braucht heute in den Beiräten, in den Aufsichtsräten mehr Expertise zu bestimmten Themen, die eben dieser Kreis Family and Friends nicht abdecken kann. Und es braucht auch einen strategischen Sparringspartner, der bestimmte Dinge vielleicht aus einer neutralen Brille anders sieht, als der schon seit 25 Jahren mit dem Unternehmen und mit dem Unternehmer verbundene Steuerberater. Das Zweite, was hinzukommt, ist, der Personenkreis, der sich für das Thema Aufsichtsrat-Beiratstätigkeit interessiert, ist häufig in einem Lebensalter, das für den klassischen Personalberater nicht mehr so interessant ist. War früher 60 plus, es ist heute eher 50, 55 plus. Aber das ist typischerweise ein Lebensalter, wo es für den normalen Personalberater weniger interessant ist, als sich mit einem Mit-30er oder Anfang 40er als Person zu befassen. Ja. Und die Prozesse laufen ein bisschen anders. Alles das sind ein paar Gründe, weshalb das in der Vergangenheit eben kein Markt war, wo sich die Personalberater getummelt haben. Ich beobachte, dass gerade bei den ganz großen Unternehmen doch in zunehmendem Maße auch externe Personen mit eingeschaltet werden. Da reden wir dann aber über Aufsichtsratsvergütungen auch im sechsstelligen Bereich, also oberhalb von 100.000 Euro. Und da können Personalberater dann auch ihre, sagen wir mal, üblichen, in Anführungsstrichen, Provisionen erzielen. Im mittelständischen Bereich, wo ich unterwegs bin, reden wir über ganz andere Größenordnungen. Da kann ich vielleicht mit der Art, wie ich das mache, dann eher punkten. Auch Honorarmäßig.
Ja, glaube ich. Wie hoch ist denn, also ich weiß es, aber vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wie hoch ist denn so ein durchschnittliches, eine gut durchschnittliche Vergütung eines Beirats im größeren Mittelstand?
Wir reden da in der Regel über Beträge zwischen 15.000 Euro im Jahr am unteren Ende und vielleicht 30.000, 35.000 Euro, wenn es sich um größere Mittelständler handelt. Das ist die Vergütung eines normalen Beiratsmitglieds. Natürlich gibt es auch Situationen, wo noch deutlich weniger bezahlt wird. Aber da ist dann natürlich die Motivationslage, das haben Sie ja auch angesprochen, der Personen nicht nur ein monetäres Interesse, sondern eben Netzwerk, interessante Personen und so weiter und so fort. Ja, also insofern gibt es da eine gewisse Bandbreite. Die Beträge haben in den vergangenen Jahren zugelegt. Nicht nur bei den ganz Großen, das liest man ja immer wieder, DAX 30 und MDAX werden die Vergütungen größer, sondern eben auch im Mittelstand. Der ein oder andere Unternehmer tut sich da noch ein bisschen mit schwer. Aber ich sage, lieber einen Beirat mit weniger Personen zusammenstellen, aber dafür anständig vergüten. Dann kann man auch erwarten, dass die Personen sich entsprechend mit einbringen. Vergütung, gerade auch von Beiräten, ist für mich eine Frage der Wertschätzung. Und das drückt sich halt auch in bestimmten Betrags- und Kompensationshöhen aus.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Um zu der Kernfrage durchzudringen, die natürlich nicht so leicht zu beantworten ist und vielleicht auch nicht in einem Satz, aber wir hatten ja im Vorgespräch schon das angeteasert, es geht darum, wie positioniert man sich als Aufsichtsrat oder Beirat? Was ist Ihre Antwort auf diese doch sehr umfangreiche Frage?
Am Anfang sollte vor allen Dingen eine Positionierung stehen nach dem Motto, was kann ich als Person an besonderen Erfahrungen in einen Beirat oder Aufsichtsrat einbringen? Was ist mein USP, mein persönlicher USP? Oder überspitzt gesagt, warum sollte ein Unternehmer gerade mich in seinen Aufsichtsrat holen? Was kann ich Besonderes bieten? Und das sind Dimensionen wie Branchenerfahrung in bestimmten Segmenten aufgrund meines beruflichen Werdegangs, eine bestimmte Facherfahrung, die ich mitbringe, als zum Beispiel Vertrieb- und Marketing-Experte, als Finanzexperte, als jemand, der sich in Produktion und Technologie auskennt, etc. Also diese Gesichtspunkte stehen sicherlich mit im Vordergrund, wenn man Überlegungen hat, sich als Aufsichtsrat oder Beirat zur Verfügung zu stellen. Und das muss einem Gesprächspartner auch entsprechend rübergebracht werden. Und dann kommen natürlich ein paar weiche Faktoren mit hinzu, wie zum Beispiel die Überlegung, in welcher Art von Unternehmen möchte ich eigentlich Beirat oder Aufsichtsrat werden? Ist es mehr das kapitalmarktorientierte Unternehmen? Ist es mehr ein Familienunternehmen? Ist es vielleicht auch eine Non-Profit-Organisation, wo es natürlich auch Beirat- und Aufsichtsratsmandate gibt? Also das hat ein bisschen was auch mit der persönlichen Positionierung zusammen. Und der letzte Punkt, der auch wichtig ist, ist die Frage, wie viel Zeit kann ich eigentlich aufbringen für ein Mandat? Und wir haben in Deutschland inzwischen bei den Kapitalmarktunternehmen eine vermehrte Diskussion unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Overboarding. Das heißt, Personen werden zunehmend kritisch beobachtet, wenn sie zu viele Mandate parallel haben oder wenn sie noch in einer vollen operativen Tätigkeit sind, zum Beispiel als Vorstandsvorsitzender eines DAX 30-Konzerns und dann zusätzlich noch so in Anführungsstrichen nebenbei, dann noch Aufsichtsrat in einem anderen DAX 30-Konzern werden.
Was das, branchentechnisch oder, gar nichts miteinander zu tun hat manchmal, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen.
Nö, da gibt es durchaus Personen, die in dem Unternehmen der einen Branche Vorstandsvorsitzender sind und in einem völlig branchenfremden Unternehmen dann in den Aufsichtsrat gewählt werden. Und das wird zunehmend von institutionellen Investoren und deren Stimmrechtsberatern kritisch gesehen. Und die lehnen dann auch mal einen Wahlvorschlag ab. Ich gebe mal ein Beispiel, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Dieter Zetsche war, als er noch Vorstandsvorsitzender von Daimler war, vorgesehen, Aufsichtsratsvorsitzender neu in den Aufsichtsrat von TUI gewählt zu werden und gleichzeitig dann auch den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Und da war der Widerstand von institutionellen Investoren so stark, dass das Risiko bestand, dass er in der Hauptversammlung nicht die Mehrheit bekommt. Und dann hat man im Vorfeld etwas anderes abgesprochen und hat gesagt, dann schlagen wir erstmal Herrn Zetsche nur als normales Mitglied vor. Und erst wenn er dann den Vorstandsvorsitz bei Daimler abgegeben hat, dann machen wir die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Und so ist es dann auch passiert. Ja? Also das ist eine Diskussion, gerade unter dem Thema zeitige Verfügbarkeit, die man ernst nehmen sollte und die auch in Familienunternehmen sicherlich eine Thematik ist, wie viel Zeit kann jemand, den wir in den Aufsichtsrat hineinnehmen wollen, eigentlich mitbringen? In welchem Umfang steht er uns zur Verfügung? Oder kommt er nur zu jeder zweiten Sitzung? Er oder sie.
Okay. Vielen Dank dafür. Sie haben was ganz Wichtiges angesprochen. Und das sage ich auch immer, es geht erstmal um die persönliche Positionierung. Und zu überlegen, was macht mich besonders? Und da muss ich sagen, es ist besonders auffällig, dass viele denken, dass sie sehr besonders sind. Ja? Und da schmunzeln sie, weil wir darüber auch schon sprachen mehrfach. Sie haben jetzt natürlich etwas angesprochen. Es gibt mehrere Ebenen. Das eine ist die Branche, das andere ist vielleicht auch eine ganz bestimmte Fähigkeit im Management, Turnaround zu schaffen, skalierendes Wachstum zu haben, eine Disziplin wie Vertrieb oder Marketing oder Finanzierung, Finance grundsätzlich, Controlling. Nur, was man einfach sagen muss und wer die Folge des Executive Power Paradoxons kennt auf diesem Podcast-Channel, der weiß, dass es letztlich schon auch viele betrifft, die diese Kompetenzen mitbringen. Ich sag neben diesem klassischen Thema Track Record, ja, also das ist ja das, worum es geht. Also jemand kauft sich ja meinen Track Record ein. Ist ja auch ein wesentliches strategisches Netzwerk schon zu haben. Also durch ein strategisches Netzwerk vielleicht einen Posten zu bekommen, aber andererseits eben auch strategische Netzwerke mit in das Unternehmen einfließen zu lassen. Ja, würden Sie dem zustimmen?
Ganz eindeutig. Das sind alles Überlegungen, die am Anfang eines Prozesses stehen müssen. Bei der Frage, wie soll denn ein solches Gremium überhaupt zusammengesetzt werden? Und das ist, wenn ich da die Analogie machen darf, so ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft. Da gibt es Torhüter und Verteidiger und Mittelfeldspieler und Stürmer und erst die Kombination aus den verschiedenen Talenten macht eine gute Mannschaft. Und das ist ganz wichtig, sich das am Anfang sorgfältig zu überlegen, welche Talente brauche ich. Und da ist es immer sehr nützlich, sich am Anfang auch mal die Frage zu stellen, was habe ich denn im Unternehmen in den nächsten Jahren an strategischen Themen zu bewältigen? Wo wird denn mein Geschäftsmodell möglicherweise angegriffen? Wie muss ich mein Geschäftsmodell so aufstellen, damit es das Familienunternehmen auch in der nächsten Generation noch gibt. Denn das ist ja das, was bei Familienunternehmen immer im Vordergrund steht, die sogenannte Enkelfähigkeit, also die Übertragung von Generation zu Generation. Und wenn man diese Themen dann mal sauber definiert hat, und das können Themen sein wie Produktinnovation, das können Themen sein wie Digitalisierung, was in vielen Unternehmen im Moment auf dem Tisch ist, oder auch das Thema Internationalisierungsstrategie oder auch das Thema Unternehmensnachfolgeregelung etc., dann kann man daraus dann die entsprechenden Profile und Suchprofile nach den einzelnen Mitgliedern ableiten. Und aus einer solchen Kombination verschiedener Talente wird dann ein Beirat zum strategischen Sparringspartner des Gesellschafters oder der Gesellschafter auf der einen Seite und letztlich einer Geschäftsführung auf der anderen Seite. Und dieses Zusammenspiel zwischen operativer Führung auf der einen Seite, einem strategischen Beirat, strategischen Sparringspartner auf der anderen Seite und den Zielsetzungen der Gesellschafter, die ja nicht immer die gleiche Zielsetzung haben. Wir kennen doch alle Familienunternehmen mit unterschiedlichen Stämmen, die dann durchaus unterschiedliche Interessenlagen haben. Und das muss durch einen Beirat dann halt zusammengeführt werden im Interesse der Langfristigkeit des Unternehmens. Ja. Und das macht man halt nicht mal in 2 Wochen, sondern dafür sollte man sich auch genügend Zeit nehmen und auch intensive Gespräche mit Personen führen, mit denen man ja dann auch eine längere Zeit zusammen ist und wo es dann auch um Persönlichkeit, um soziales Verhalten und so weiter geht.
Mhm. Ja, völlig nachvollziehbar. Danke für die Erklärung, wie so etwas entsteht in Unternehmen. Würden Sie sagen, ist es öfter der Fall, dass ein strategisches Netzwerk eingekauft wird oder eine Branchenexpertise, also Branchenzugänge beispielsweise, oder dass es tatsächlich eine Disziplinkompetenz ist, wie ich mal sagen würde, also Vertrieb, Turnaround und so weiter, also wirklich im Unternehmen auch mitzuwirken. Gibt es da Unterschiede, gibt es da Beobachtungen bei Ihnen, wo da eine stärkere Tendenz ist? Denn daraus können Zuhörer, Zuhörerinnen hier auch ableiten, wie sie sich vielleicht mit einer größeren Chance positionieren.
Also ich habe im Moment ein Thema, wo ich ein Familienunternehmen als Auftraggeber habe. Dieses Familienunternehmen ist in seiner Branche bisher fast ausschließlich in der Dachregion unterwegs. Und die Zielsetzung für die nächsten Jahre ist, sich mehr international zu positionieren und dort über ein oder mehrere Personen im Beirat auch die Zugänge zu Kunden auf der internationalen Ebene zu bekommen. Das ist durchaus immer wieder auch eine Zielsetzung und damit Teil des Profils eines Beirats, Personen mit dazu zu nehmen, die diese Erfahrung und diese Zugänge auch einbringen können. Die dann durchaus auch intensiver mit dem Unternehmen zusammenarbeiten als nur in 4 Beiratssitzungen im Jahr. Mhm. Da begleitet man dann durchaus die Geschäftsführung auch mal auf der einen oder anderen Reise oder auf der einen oder anderen Messe. Und dann sind wir wieder bei dem Thema zeitige Verfügbarkeit. Das kann jemand, der noch als volloperativer Geschäftsführer ein anderes Unternehmen leitet, natürlich in der Regel nicht bringen. Ja, richtig. Da brauche ich dann Personen, die im Lebensalter dann vielleicht schon in einer Phase sind, wo sie dann nicht mehr operativ tätig sind. Das muss nicht unbedingt 60 plus sein. Ich habe durchaus auch Personen bei mir in meinem Netzwerk, die sich für Beirat-Aufsichtsratstätigkeiten interessieren, die mit Anfang 50 entschieden haben, den Vorstands- oder den Geschäftsführervertrag nicht nochmal zu verlängern, sondern einfach sagen, ich möchte keine operative Verantwortung mehr haben, ich möchte auch vielleicht einen Teil meiner Zeit mehr der Familie widmen, aber so 2, 3, 4 Aufsichtsrat-Beiratsmandate kann ich mir durchaus vorstellen und da habe ich dann auch die nötige Zeit dafür. Mhm.
Okay, vielen Dank für das gute Beispiel. Das wäre jetzt auch eines, das um den Marktzugang geht eines Unternehmens, sei es im Ausland, sei es vielleicht eine andere Branche. Nochmal, auf die Frage zurückzukommen, ist das öfter der Fall bei Ihnen, dass das die eigentliche Intention ist, Richtung Marktseite, Richtung Zugänge, Richtung strategisches Netzwerken, sich einen Beirat, Aufsichtsrat ins Haus zu, also einen Beirat ins Haus zu holen? Oder in welche Richtung geht es öfter tendenziell von Ihrem Gefühl her?
Es ist eine Stoßrichtung. Es gibt eine zweite Stoßrichtung. Da geht es um das Thema Digitalisierung der Geschäftsmodelle. Das betrifft ja nun viele Branchen. Und da hat die Corona-Pandemie sicherlich den einen oder anderen unsanft aufgerüttelt. Und es geht manchmal auch um eine Expertise, die schlicht und ergreifend mit Finanzerfahrung und Finanzierungsmodellen zu tun hat. Also es sind ganz unterschiedliche Situationen, die an mich herangetragen werden. Je nachdem, was ist die Ausgangskonstellation und was ist die Zielsetzung für das Unternehmen in den kommenden Jahren. Und gerade wenn ich auf mein Beispiel zurückkommen darf, sagen wir mal eine sehr bisher inlandsbezogene Unternehmenstätigkeit, wo man Chancen sieht, dann auch im Ausland zu wachsen, entweder organisch aus sich selbst heraus oder anorganisch mit entsprechenden Akquisitionen. Da auch Personen zu haben, die Erfahrung mitbringen, wie integriert man dann diese Unternehmen im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie, wie geht man da vor? Das ist eine sehr, sehr nützliche zusätzliche Kompetenz, die man als Beirat oder Aufsichtsrat einbringen kann. Und das ist letztlich etwas, wo ich mir als Person die Gedanken mache und sage, was kann ich besonders gut, um das dann auch in der entsprechenden Gesprächssituation auf den Tisch legen zu können.
Okay, also es gibt diese unterschiedlichen Szenarien, beziehungsweise aktuell diese Säulen, auf die sich die Motivation stützt der meisten Unternehmen. Ich denke, das war ja auch schon eine hilfreiche Auskunft soweit. Wir kommen zum Ende, Herr Dr. Weigel. Die Frage ist, wie erreicht man Sie? Ja, und möchten Sie das auch, dass Sie erreicht werden? Gehen Sie gern kurz darauf ein.
Also, mein Netzwerk steht allen Personen offen, die sich für das Thema Aufsichtsrat, Beiratstätigkeit interessieren. Und das können natürlich auch Personen sein, die noch kein Mandatserfahrung mitbringen. Aber man sollte realistisch sein, ob man von der Qualifikation, von den Erfahrungen dafür das nötige Rüstzeug mitbringt. Man kann mich telefonisch, über Internet, über meine Website, wie auch immer, kontaktieren. Ich kann nur niemand versprechen, dass ich in den nächsten 3 Wochen oder 3 Monaten ein Mandat vermittle. Denn ich arbeite im Auftrag von Unternehmen, von Gesellschaftern und denen schlage ich dann Personen aus meinem Netzwerk vor und nicht umgekehrt. Also es gibt bei mir keine Postwurfsendungen mit Lebensläufen von Personen, so nach dem Motto, ich habe mich mit Frau X heute getroffen und die finde ich ganz spannend und wer könnte davon jemand gebrauchen, wer könnte sie gebrauchen? Sondern es ist immer eine konkrete Anfrage, ein Suchprofil und dann ist bei mir immer die Überlegung, auf wen passt diese Anfrage? Wen kann ich dort sozusagen als Idee vorschlagen? Das ist dann nicht nur immer eine Person, sondern natürlich mehrere. Dann werden Gespräche initiiert und dann läuft das so ab wie bei einer Personalbesetzung letztlich auch. Man trifft sich in kleiner Runde zum ersten Austausch. In dieser Zeit findet das häufig dann auch als Videokonferenz statt. Man trifft sich dann vielleicht in einer zweiten Runde in einem etwas größeren Kreise mit noch Gesellschaftern mit dabei etc. Bis dann irgendwann die Entscheidung trifft, jawohl, wir haben uns für Frau X oder Y entschieden.
Also ganz klassischer Suchprozess, wie letztlich in einem Executive Search, mit zumindest ähnlichen Elementen in den Stationen. So. Ja.
Und wenn ich es auf den Punkt bringen darf, ich kann natürlich nur Personen vorschlagen für eine Beirat-Aufsichtsratsbesetzung, die ich irgendwie kennengelernt habe. Also insofern ist die Kontaktaufnahme mit mir sozusagen eine ganz wichtige Voraussetzung, damit ich jemanden überhaupt irgendwann mal in einen solchen Prozess mit einbeziehen kann.
Genau, mit der Präambel nicht zu viel Hoffnung machen. Es muss halt vom Mandatsseite her passen. B2B sind sie auch fokussiert und das ist schon ein wichtiger Appell tatsächlich. Ja, das stimmt. Sind es mehr Besetzungen aus Ihrem Netzwerk? Die Frage kriegen wir Headhunter ja auch immer und die darf ich Ihnen jetzt auch endlich mal stellen. Ja, endlich darf ich mal diese Frage stellen oder sind es tatsächlich schon strukturiert methodische Suchen, die Sie, sage ich jetzt mal, im Sinne einer Besetzung, wo Sie dann raus auf den Markt gehen, die klassischen Suchkanäle nutzen? Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Und es würde mich persönlich auch interessieren.
Ich mache 80-90% meiner Anfragen aus meinem Netzwerk.
Ach, sehr gut.
Und ich bin dadurch natürlich auch relativ schnell. Und gerade meine Kunden im Private Equity sind da auch ein bisschen verwöhnt.
Da soll es ja auch immer schnell gehen. Das ist doch super.
Ja, nur wenn es dann, sagen wir mal, ganz spezielle Dinge sind, in ganz speziellen Segmenten, da brauche ich dann schon mal ein bisschen mehr Zeit. Und da gehe ich dann auch mal auf die Suche. Häufig, indem ich schlicht und ergreifend auch mein Netzwerk mal kontaktiere und da vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung bekomme. Oder mir schlicht und ergreifend angucke, wie sieht die Branche insgesamt aus, wen gibt es da und so weiter und so fort. Aber das darf dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich innerhalb von 48 oder 72 Stunden mit den ersten Ideen auf meine Auftraggeber wieder zurückkommen kann. Ja.
Okay, vielen Dank für die Einblicke und Sie erreichen Herrn Dr. Weigl auch über die Website, werden wir in den Shownotes verlinken. Was auch in den Shownotes verlinkt ist, Sie kommen dazu, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken, ist auch ja, eine Verlinkung zu einer Website, wo Sie ein kostenfreies Erstgespräch mit meiner Wenigkeit buchen können. Und da gehen wir auch darauf ein, wie Sie sich zum Beispiel als Aufsichtsratsbeiratsinteressent positionieren, wie man das herausarbeitet, wie man sich dann direkt, auch ohne jetzt Vermittler, ins Gespräch bringt vielleicht, im verdeckten Arbeitsmarkt operiert und das eben auch als Angebot natürlich an jobsuchende Executives. Da gibt es zwei verschiedene Links, sehen Sie mal rein. Ich freue mich auf die Kontaktaufnahme, ebenso wie Herr Dr. Weigel. In den Shownotes sind auch seine Kontaktdaten verlinkt. Ich danke Ihnen vielmals, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch, Aaron.
Der Themenkomplex Aufsichtsrat oder Beirat ist ein sehr beliebter unter Senior Executives. Und das ist der Grund, warum wir das Thema an der einen oder anderen Stelle nochmal in diesem Podcast aufgreifen und intensivieren werden. Abonnieren Sie daher den Podcast, um solche spannenden Interviews und auch Input und Erfahrungsberichte meinerseits nicht zu verpassen. Wir werden es von verschiedenen Seiten beleuchten. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, in denen es unter anderem darum gehen wird, aber natürlich werden wir weiterhin Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene betrachten. Abonnieren Sie den Podcast, um nichts zu verpassen. Ich freue mich darauf. Ihr Dominik Roth.